Ein herzliches Hallo, ein herzliches Willkommen hier auf diesem Kanal, wo es um Klimaschutz und Energiewende mit Fokus auf Sachsen geht. Mein Name ist Andreas Poltrak und neben mir mein geschätzter Kollege Jonathan Fasel. Hallo Jonathan.
Hallo Andreas. Hallo Andreas.
Ich habe dir ein Rätsel mitgebracht. Was ist das?
Ach, okay. Man kann es Gott sei Dank gut erkennen. Also trotz der kleinen Überlagerungen hier. Ich würde sagen, es ist ein Symbolbild für den Heizhammer.
Für den Heizungshammer, genau. In dem Sinne, was erwartet uns heute, Jonathan?
Wir haben eine ganze Latte von Themen, aber drei vielleicht ganz wesentliche, die wir rausnehmen. Zum einen nämlich eine Untersuchung darüber, wie die Populisten es geschafft haben, das Heizungsgesetz zu torpedieren. Finde ich sehr spannend. Zum Zweiten haben wir etwas zur möglichen Renaissance der Atomkraft in Tschechien, unseren direkten Nachbarn hier in Sachsen. Da gibt es sicherlich auch einige Sachen anzugucken, warum und wie und in welchem Kontext das Ganze steht. Und zum Dritten haben wir natürlich auch nochmal hier einen Gast, unsere geschätzte Christina, auch Kollegin hier von der VE, die zur Beschleunigung der Energiewende durch Bürgerenergieprojekte etwas beitragen wird.
Und das Ganze nach dem Intro. Wir starten gleich durch. Der erste Artikel, den wir mitgebracht haben, Jonathan hat es angekündigt, hier von Forum Nachhaltig Wirtschaften vom 2. Juni mit der Überschrift »Wie Populisten das Heizungsgesetz behinderten. Forscher haben den Diskurs über das Heizungsgesetz analysiert.« Das Ganze basiert auf einer Studie, die haben wir auch verlinkt, ist hier zu finden. Und wir können festhalten, die Studie, der Titel lautet, wenn man den ins Deutsche übersetzt, Klimaobstruktion in der Praxis, Rechtspopulismus und das deutsche Heizungsgesetz. Der Artikel ist erschienen in der Fachzeitschrift Energy Research und Social Science jetzt im Mai. Und die Studie bietet eine detaillierte Analyse der Widerstandskampagne gegen das deutsche Gebäudeenergiegesetz, also das, was man so gemeinhin als Heizungsgesetz bezeichnet. Begriff Obstruktion, ich muss gestehen, mir war der bis dato auch nicht geläufig. Der bedeutet so viel wie Blockade oder Hindernis, welches dann dazu führt, dass ein Ablauf oder ein Durchfluss gestört oder verhindert wird. Es geht also hier in dieser Studie vorrangig um die Rhetorik und die Framing-Strategien gegen dieses Gebäudeenergiegesetz. Dabei tauchen die wichtigsten dabei auftauchenden politischen Akteure, die analysiert wurden, sind zum einen die konservative CDU-CSU, die rechtskonservative klimaskeptische AfD und die liberale FDP. Und man sieht an der Aufzählung, wer sich erinnern kann, die Ampelkoalition bestand ja, oder Teil der Ampelkoalition war ja durchaus auch die FDP. Und es kam der FDP hier halt als sozusagen nicht als Opposition, sondern innerhalb der Regierung eine besondere Rolle zu. Ich habe hier mal ein paar Folien vorbereitet. Die Ausgangslage, wenn wir uns erinnern, lag also das sozusagen, wo es um das Gesetz ging im Jahre 2030 und da hat sich seitdem ja auch nicht so viel dran geändert, dass 70% der deutschen Haushalte nach wie vor mit Öl und Gas heizen. Also wir haben sozusagen einen veralteten Gebäudebestand, kann man sagen, was die Heiztechnologie anbelangt. Und wir haben einen dringenden sozusagen Bedarf hier an der Sanierung, dass sich da etwas ändert, denn wir müssen ja irgendwie die Klimaziele schaffen und mit Öl und Gas ist das natürlich nicht drin. Also die Ausgangssituation. Von der Zeit her, und so hält das die Studie fest, gab es einen Wendepunkt in der Kampagne, und zwar in dem Moment, wo sozusagen dieser interne Gesetzesentwurf an die Bild geleakt wurde. Das war im März 2023 und dann gab es darauf, der eine oder andere erinnert sich vielleicht, ja diesen Bildartikel Habeck, ne, große Lettern, will Öl- und Gasheizungen verbieten. Und man hat also, Prägung war emotional aufgeladener Begriffe, ne, der hier, ich hatte es gezeigt, der Heizhammer oder Heizungshammer. Man hat also in der Studie festgestellt, dass es 5 Stränge gab, die bedient wurden, was so das Framing, das Wording anbelangt, also sozusagen mit welchen Begriffen da gearbeitet wurde. Das Gesetz ist ja mittlerweile in Kraft getreten am 1. Januar 2024 und zu den 5 Begriffen können wir sagen, also es ist erstmal die Enteignung, ne? Also sagen, dass der Horror, das Horrorszenario schlechthin, man wird enteignet. Das Magazin Focus bezeichnete das Gesetz als Enteignung durch die Hintertür. Während die rechtskonservative AfD eine Kampagne mit dem Titel Stopp den Heizungshammer startete. Also es werden hier wirtschaftliche Ängste genutzt der Menschen, um die Politik, also um darzustellen, dass die Politik jetzt sozusagen auf das Privateigentum zugreifen will. Entmündigung, ganz großes Thema, Entmündigung. Diese Kritik främt das Gesetz als paternalistisch oder bevormundende Regulierung und behauptet, dass Individuen am besten wüssten, was gut für sie sei. Man also hier von einer staatlichen Übergriffigkeit spricht, der Bürger entmündigt wird. So hat die CSU zum Beispiel in den Social-Media-Kampagnen die Minister Habeck durch ein Fenster spähen, zeigte unter dem Slogan Nein zur staatlichen Heizungsspionage. Ein CDU-Vorsitzender ist sogar noch weiter gegangen und hat Habeck als Energiestasi bezeichnet. Also, die Studie stellt fest, dass Ton und Narrativ der CDU und CSU in diesem Punkt auffallend wenig von der AfD sich unterscheidet. Also, hier spürt man sozusagen eine gemeinsame ideologische Grundlage, die hier bedient wurde. Dann der nächste Begriff, Ideologie. Dieser Strang, der besonders bei den extremen Rechten prominent war, wird behauptet, dass die Heizungspolitik der Grünen nicht auf praktischer Notwendigkeit beruhe, sondern ideologisch motiviert sei und folglich Deutschlands wirtschaftlicher Wohlstand gefährdet werden würde. Ein häufig vorgebrachtes Gegenargument war die Forderung nach technologischer Offenheit. Also wenn man sonst keine Argumente hat, dann redet man halt von der Technologieoffenheit. Ja, letztlich als großes Narrativ wird sozusagen die Vetternwirtschaft und Selbstbereicherung innerhalb einer wahrgenommenen grünen Elite dargestellt, also der grüne Klientelismus. Die AfD erklärte explizit, die Hauptschuldigen schieben sich die lukrativsten Posten zu und bestärken sich in ihrem ideologischen Wahn. Ja, und sozusagen eine Forderung oder ein Strang, der alles umfasst, ist die Forderung der Mitnahme aller. Und das ist eine ganz raffinierte Forderung. Also immer dann, wenn man sozusagen etwas verhindern will, dann sagt er, ja, wir müssen doch aber alle mitnehmen. Und so heißt es, der letzte und übergreifende Strang dient als Konvergenzpunkt für alle Elemente der vorhergehenden vier. Er argumentiert, dass Klimapolitik eine breite gesellschaftliche Akzeptanz und Inklusivität erreichen müsse. Also man muss sozusagen den Letzten auch noch mitnehmen, bevor man überhaupt losgeht. Und wir können sozusagen die Auswirkungen dieser Strategien, also habe ich hier mal zusammenfassen lassen in dieser Grafik, also sagen, die Angst, die man den Häuslebesitzern gemacht hat, also ihr werdet enteignet, es gibt eine Entrechtung, ihr seid nicht mündig, ihr habt keine Entscheidungsfreiheit, das Ganze ist ideologisch geprägt. Und man müsse doch eigentlich alle mitnehmen, also auch der Letzte muss das toll finden, was hier vom Gesetz her vorgeschrieben wird. Das ist dann halt dabei rausgekommen und wer sich erinnern kann, der Aufschrei war ja auch entsprechend groß. Ja, was hat's gemacht? Das ist ja die eigentliche Frage. Ne? Also vom Ergebnis, ich lasse es mal bei dem einen Satz, dass also ein deutlich abgeschwächteres Gesetz letztlich umgesetzt wurde, als geplant war. Aber noch viel interessanter an der Studie ist in dem Fall das, was für jene, die uns zuschauen, man hier auf der rechten Seite sehen kann, nämlich die Handlungsempfehlungen der Studie. Es wird also betont, und das sollte berücksichtigt werden bei allen zukünftigen Gesetzesänderungen, dass man eine effektive und proaktive Kommunikation ausführt. Und das, da kann man sagen, da ist wahrscheinlich auch, oder aus zumindest nach meinem Verständnis, auch von der Ampelkoalition, und da mag die FDP ja auch eine gewisse Rolle gespielt haben, nicht so optimal gelaufen, dass man also hier diese effektive und proaktive Kommunikation durchgeführt hat. Wichtig ist, dass Chancen und Vorteile klar benannt werden, nicht nur auf Angriffe reagieren, sondern frühzeitig sozusagen aufklären, Fehlinformationen natürlich auch frühzeitig entgegentreten. Ein sozial gerechter Umgang ist wichtig, dass also die Belastungen von Anfang an adressiert werden und dass man natürlich auch klar macht, dass bestimmte Belastungen abgefedert werden, um zum Beispiel Ängste vor der Enteignung zu entkräften. Und letztlich ist es natürlich immer nachteilig, es braucht eine politische Stabilität. Und eigentlich, da kommen wir später nochmal dazu, kann man auch sagen, wir brauchen eigentlich eine Stabilität, also nicht nur von innerhalb einer Regierungskoalition, sondern eigentlich von Regierungskoalition zu Regierungskoalition. Es ist extrem nachteilig, wenn dann Sachen, und das erleben wir ja auch gerade wieder, wir haben es heute später noch mal in der Sendung, dass Sachen dann wieder irgendwie rückabgewickelt werden, dass es da also einfach an der Stabilität fehlt, die das Signal setzt, es ist hier eine Kontinuität vorhanden. Also, soweit zu der Analyse. Und ja, zur nächsten, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, Katastrophenmeldung, Jonathan.
Ich werde ganz kurz einen Satz dazu. Ich finde interessant, dass bei diesen 5 Argumenten, die genannt werden, das letzte Argument, das übergreifende, ein Stück weit, da richtet man im Endeffekt die Argumente des progressiven Lagers gegen das progressive Lager selbst. Das finde ich immer sehr interessant, zum Nachdenken. Aber schauen wir kurz weiter. Es gibt noch ein anderes Thema, das ich glaube auch in Zukunft die Sächsinnen und Sachsen hier durchaus bewegen wird, nämlich folgender Artikel hier von der Tagesschau vom 13. Juni. Wie Tschechien die Atomkraft ausbaut, Mini-AKW und neue Reaktoren. Worum geht es? Es geht darum, das ist wirklich eine große News, auch vor allen Dingen innerhalb Tschechiens. Es geht um den Zuschlag für den Bau zweier großer Atommeiler im Süden und im Osten des Landes, sowie den Bau, das ist für uns vor allen Dingen wichtig hier, mehrerer kleiner Mini-Reaktoren, solcher Small Modular Reactors, SMRs genannt, am Fuß des Erzgebirges auf tschechischer Seite quasi, ganz in der unmittelbaren Nähe zur deutsch-tschechischen Grenze, also ganz nah an Sachsen dran. Die sollen innerhalb von 7 Jahren gebaut werden, der erste Reaktor jedenfalls, der große, bis 2036, dann schrittweise online gehen. Es ist, um es mal einzuordnen, die größte Einzelinvestition Tschechiens jemals in einem, also in der Geschichte des Staates quasi. Und zu kurz zum Kontext auch, wie erzeugt Tschechien aktuell seinen Strom? Im Moment 49% aus fossilen Energieträgern, das heißt, sie sind sehr stark hinten dran, auch im EU-Vergleich. Ganz, ganz schlecht, haben nur 13% Erneuerbare. Erneuerbare haben wenig Akzeptanz vor Ort. Und die Kernenergie soll eben mittelfristig zur wichtigsten Stromerzeugungsform werden, soll eben auf 68% steigen. So, ich persönlich, jetzt habe ich sozusagen diese Artikel durchforstet, auch die hier mit den sächsischen Perspektiven, nämlich dem Artikel aus der Sächsischen Zeitung vom 5. Juni, Bau neuer Reaktorblöcke in Dukovany, Tschechien macht bei der Kernenergie Tempo, sowie von der Freien Presse, auch ganz spannend, vom 27.05., also etwas früher, Reaktionen zum geplanten Atomkraftwerk am Fuß des Erzgebirges, Zitat, rücksichtslos. Ich sehe mal kurz vorab nochmal so 3 große Herausforderungen bei dem Thema. Und zwar erstens ist es eine mangelnde Rechtssicherheit. Das Ganze ist, wenn man sich es genau anschaut, ziemlich durchgepeitscht worden von der Regierung, der tschechischen Zuschlag bekommen hat ein südkoreanisches Konsortium. Die haben sich gegen EDF aus Frankreich durchgesetzt. Dagegen hat EDF schon geklagt und der oberste Gerichtshof in Tschechien hat gesagt, ist kein Thema, weil das Angebot war einfach nicht wettbewerbsfähig von EDF, war zu teuer schlichtweg. Trotzdem gibt es noch eine Debatte innerhalb der EU, nämlich die EU-Kommission ermittelt jetzt aufgrund des doch sehr, sehr günstigen Preises, dazu gleich mehr, eben wegen möglicher Staatssubventionen, illegaler Staatssubventionen seitens Südkorea für das Konsortium. Und das Ganze macht den Prozess bisher noch so ein bisschen schwierig. Die haben das auch sozusagen in der Nacht- und Nebelaktion schnell unterschrieben, gar nicht in einem großen Festakt, wie es eigentlich geplant war, sondern diese ganze Klagewelle von EDF hält da quasi noch die ganze Sache in Atem und auch die EU-Geschichten. Zweitens, 8 Milliarden Euro angeblich pro Reaktor an Kosten bei einer Bauzeit von 7 Jahren halte ich für absolut unrealistisch, wenn man sich mal anschaut, was aktuell mit den üblichen Flamanville und Hinkley Point C und wie auch immer, wie sie alle heißen, und in Finnland, wie sie alle heißen, das ist absolut unrealistisch. Wir gehen vom Doppelten bis Dreifachen, muss man davon ausgehen, ehrlich gesagt. Also im Endeffekt sind die Kosten viel zu niedrig angesetzt und auch die Zeitrahmen zur Erstellung. Drittens, da wird es richtig bunt, der besagte Hersteller der Atomkraftwerke hat bisher kein so Atomkraftwerk bisher gebaut, der hat keine Erfahrung darin. Das heißt, er will einer der komplexesten Mechanismen und Maschinen der Welt, Apparate der Welt dahinstellen für einen Spottpreis, hat aber keinerlei Erfahrung darin. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das gut enden soll. Und das wird, glaube ich, nochmal in den nächsten 10 Jahren ordentliche Debatten und ordentliche Geschichten geben. Nicht nur innerhalb Tschechiens, sondern auch Deutschlands. Jetzt kurz nach Deutschland gucken. Es ist ein sehr gespaltenes Feedback. Zum einen sagen Nutzerinnen und Nutzer auf den Online-Feeds der Medien, der freien Presse, dass sie zum Beispiel sagen, na, da seht ihr es, die Tschechen machen es doch richtig, wir hätten da nie rausgehen dürfen. Andererseits sagt man auch, naja, es ist ja schon komisch, die einen machen es so, die anderen so, also warum ist da keine Abstimmung innerhalb Europas, das ist eine mangelhafte Abstimmung, hinzukommt, werden die Dinger vor der Haustür Deutschlands gebaut quasi, wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Und andere sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, weil die werden ja schon moderne Dinger dahin bauen, das ist sicherlich ganz hochstandardisiert, ist okay, das ist auf jeden Fall nicht groß zu diskutieren. Ich glaube aber trotzdem, da ist eine Menge Zündstoff im Thema, also sowohl von den Kosten, dem Zeitplan, der Art und Weise, wie es entschieden worden ist, der Rechtsunsicherheit auf EU-Kommissionsebene und aber auch den Reaktionen der Nähe zu Deutschland. Da werden wir noch ganz schön was zu knabbern haben in den nächsten Jahren, zumal auch diese SMRs, diese Small Reactors, einfach schlichtweg bisher sich nicht bewiesen haben. Und wieso wollen wir dann diese Dinger dann direkt vor der Haustür haben? Weiß ich jetzt nicht. Ja? Müssen wir gucken. Ich bezweifle es, wir werden es sehen.
Ja, ganz bei dir und wir müssen uns da überraschen lassen. Das größte Hindernis, aus meiner Sicht zumindest, werden die Kosten sein. Also ja. Was die Stromkosten oder die Stromgestehungskosten dann anbelangt. Genau, das ist halt durchaus nachteilig. Gut, wir gehen mal weiter. Wir haben ja gesagt, wir machen versuchen so Shorts zu machen.
Genau. Hier ein längerer Artikel, aber ich will nur ganz kurz anreißen. Es ist ein sehr spannendes Projekt, Rechercheprojekt von Golem vom 30. Mai. Die verschätzte, verplante, ignorierte Energiewende. Hä? Wollen wir hier nicht über positive Sachen reden? Ja doch, der Artikel ist herrlich. Er nimmt im Endeffekt alte Studien zur Prognose von Ausbauzahlen zur Energiewende aus den 2000er und 2010er Jahren und schaut, was ist daraus geworden. Und es stellt sich raus, dass alle daneben lagen, und zwar alle, komplett alle. Alle Forscher waren viel zu pessimistisch, es gibt kaum eine Ausnahme. Die Energiewende ist viel schneller und auch ein Vielfaches kostengünstiger abgewickelt worden in Deutschland, als man eigentlich angenommen hat. Und das kann man sagen, ist ein bisschen Glück im Unglück, weil wir haben natürlich schon Probleme geschaffen, also Herausforderungen, Netzausbau, Speicherbarkeit und so weiter. Das muss jetzt angegangen werden und diese Geschichte hat auch ein paar kluge Handlungsempfehlungen am Schluss, wie es eben weitergehen könnte, damit es wirklich dann gelungen wird. Also eine sehr spannende, mit einem netten Twist hinten drin, ja. Schönes Lesestück.
Und was natürlich auch schön ist, der letzte Satz hat mir halt ein bisschen Optimismus bereitet, wo es da lautet, auch die Begrenzung der Erderwärmung erscheint mit den aktuellen Ausbauzahlen wesentlich realistischer. Also
stimmt,
doch mal Anlass zur Hoffnung. Wir gehen weiter, nächste Kurzmeldung. Energiewende, wie ein Blackout verhindert wird, Tagesschau vom 25. Mai. Es geistert ja immer wieder durch die sozialen Medien, ne? Nach dem Blackout ja nicht mehr so zieht, reden wir jetzt von der Hellbrise. Also worum geht's? Man hat halt festgehalten, dass trotz Befürchtungen von Blackouts durch die Energiewende Netzbetreiber immer wieder betonen, dass die moderne Technik Stromschwankungen aus Wind und Sonne gut ausgleichen kann und tatsächlich dadurch, dass die Netze ja auch modernisiert werden, die Netze dadurch stabiler sind. Herausforderungen bestehen, na klar, sowohl bei der Dunkelflaute, also zu wenig Strom, als auch bei der Hellbrise, das heißt zu viel Strom. Doch die Leitwarten der Netzbetreiber reagieren flexibel durch das Hoch- und Runterfahren von Kraftwerken. Natürlich, Netzausbau geht zu langsam voran, möglicherweise, weil halt in den Studien auch sozusagen die Energiewende, die du gerade erwähnt hast, langsamer prognostiziert wurde. Macht aber jetzt deutliche Fortschritte. Großprojekte wie A-Nord, Ultranet und Südlink, die bis 2028 sozusagen fertiggestellt werden sollen, werden große Mengen Strom in den Süden bringen und natürlich bei Bedarf auch andersrum. Klar, Pumpspeicherkraftwerke sind zwar bewährte Stromspeicher, aber mit den Standorten ist das immer so eine Sache in Deutschland. Daher die Akkuspeicher, meist landläufig Batteriespeicher, aber genau genommen sind es ja Akkuspeicher, so wie zum Beispiel jetzt bei Flensburg oder auch in Sachsen. Also und das boomt ja gerade, ne? Wir hatten es in den letzten Sendungen ja auch immer wieder erwähnt. Und für die Zeiten ohne Sonne und Wind bleiben Reservekraftwerke noch notwendig. Natürlich. Die sollten H2-ready sein. Und die große Frage ist, brauchen wir es in dem Umfang, wie es jetzt vorgesehen ist? Auch das hatten wir letztens sozusagen behandelt. Aber zu sagen, dass es ein Blackout gibt, ne? Pfingsten war es wieder, Hellbrise, Pfingsten bricht das Netz zusammen und so weiter. Da haben wir zum einen die Erfahrung gemacht, nee, da passiert nichts. Und auch die Netzbetreiber betonen das immer wieder, dass da keine Befürchtungen bestehen müssen.
Richtig. Und die Redispatch-Kosten sinken in den letzten Jahren. Nachhaltig, wirklich um mehrere Milliarden. Egal. Ganz kurz noch eine Artikelempfehlung, auch so ein bisschen Hintergrundwissen, ziemlich spannend, hier aus der LVZ vom 5. Juni. Faktencheck Windenergie in Sachsen, wo gibt es welche Räder und welche Anlagen sind geplant? Das ist ein sehr guter Überblicksartikel, der eben auch nicht den heutigen Stand zeigt, sondern die Historie von ganz am Anfang eben schön aufbereitet als Grafiken, Zubauzahlen pro Jahr, an Anzahl der Windräder über 1000 Kilowatt Leistung. Und macht eben auch nicht nur in Sachsen halt, sondern stellt das Ganze auch in Bundeskontext sehr schön. Tja, Sachsen ist auch Energieland, wir wissen das, ne? Mehr als zwei Drittel des sächsischen Stroms stammen immer noch aus dem Braunkohleabbau. Der wird bald enden, da müssen wir was tun. Und jetzt sieht man diese Zahlen und denkt sich, könnte jetzt irgendwie so langsam echt schwierig werden, weil wir im Vergleich zu allen anderen Flächenländern das Bundesland mit der geringsten Windraddichte sind, abgesehen von Bayern und Baden-Württemberg, die sind größer, aber haben auch trotzdem in der Summe schon mehr gebaut. Wir sind einfach bundesweit immer noch Schlusslicht. Und das ist einfach ein Fakt, den müssen wir das nochmal angehen und ändern.
Ja, so müsste man denken oder sollte man denken, aber leider die nächste Meldung verspricht da an der Stelle nichts Gutes. Hier die Überschrift: Minderheitsregierung in Sachsen tritt bei Energiewende auf die Bremse. Der Artikel ist zu finden bei uns auf der Homepage. Basiert letztlich auf einer Presseerklärung Bündnis 90 Grünen vom sächsischen von Sachsen. Hintergrund: Wir hatten ja letztens schon berichtet, dass man diese Frist für die Umsetzung des 2% Flächenziels, dass man das aufsplitten will. Und zu dieser Gesetzesänderung gab es jetzt eine Anhörung im Landtag. Und zum anderen will man die Beteiligung der Kommunen bzw. der Anwohner in der Nähe von Wind- und Solarparks weiter aufbohren. Und die Anhörung im Landtag, wurden halt verschiedene Experten zu diesen Themen gehört. Und unser Präsident Falk Zäuner hat sich unter anderem geäußert, dass eine individuelle finanzielle Beteiligung von der Idee her sicherlich gut klingt und akzeptanzfördernd ist, aber der Teufel liegt wie so oft im Detail. Die aktuelle Ausgestaltung des Gesetzentwurfs, so Falk Zäuner, würde dieses Ziel aber erwartbar verfehlen, da die jährliche Pro-Kopf-Auszahlung selbst für moderne und leistungsstarke Windenergieanlagen oftmals bei rund 10 Euro liegen würde oder so in der Drehe halt. Ne? Das sind so Beispielrechnungen. Es wird sicherlich hier und da vielleicht auch mal anders ausschauen, aber in den meisten Fällen und insbesondere bei PV-Anlagen ist die Ertragsbeteiligung dann möglicherweise sogar noch kleiner. So, das ist, wenn man sagt, die Anwohner bekommen das Geld zur Akzeptanzsteigerung, das würde wohl dazu führen, dass sich die Anwohnerinnen und Anwohner nicht wirklich ernst fühlen. Wer mag, die Anhörung kann man nachholen. Wir haben nachschauen, nämlich das Video haben wir hier auch verlinkt. Also wer dem Thema näher treten möchte, ist da herzlich eingeladen, da reinzuschauen. Wir gehen weiter. Eine Meldung, die wahrscheinlich ein bisschen zum Schmunzeln führt. Hier sächsische.de vom 11. Juni mit der Überschrift: Kretschmer fordert weniger Emotionalisierung bei Windkraft. Tja, puh, da atmen wir jetzt erstmal tief durch. Also, worum geht's? Sachsens Ministerpräsident ruft zu einer Entemotionalisierung und sachlichen Diskussion über erneuerbare Energien auf. Das ist natürlich prima. Er betont, dass die Energieversorgung sicher sein muss. Das ist unstrittig, da braucht man gar nicht reden. Er meint, dass mit den Erneuerbaren eine ganze Menge geht. Also die Formulierung finde ich schon wieder komisch. Ne? Also so ganz nass machen will er sich dann wohl doch nicht, indem man sagt, dass eine ganze Menge geht. Er sagt nicht, dass alles geht, sondern nur eine ganze Menge. Also immer noch irgendwie was in der Hinterhand haben. Und natürlich, Braunkohleförderung bis 38 muss sein. Dann sagt er auch, er sieht noch Perspektiven in der Kernenergie, auch wenn diese nicht so akzeptiert wird hier vor Ort. Ne, so, aber das ist so seine persönliche Prämisse. Und wenn wir uns also diese Äußerungen anschauen, ne, dann stehen die doch irgendwie in einem bemerkenswerten Spannungsverhältnis zu seiner eigenen Rhetorik und politischen Haltung in der Vergangenheit. Und das lässt einem dann doch irgendwie an der Glaubwürdigkeit bei der Forderung nach Entemotionalisierung und Sachlichkeit in Frage stellen. Ne? Wir erinnern uns daran, dass er die Energiewende als gescheitert, also wiederholt als gescheitert bezeichnet hat. Wir erinnern uns daran, dass er sozusagen nach Analyse von uns, aber auch von anderen, eine Blockadehaltung beim Ausbau der Windenergie vertritt. Ne? Obwohl, wie du gerade festgehalten hast, Sachsen ja beim Windkraftausbau deutlich hinterherhängt. Ne? Herr Kretschmer selbst fordert eine Verlangsamung oder restriktivere Regelungen bei der Umsetzung der Energiewende, insbesondere beim Windkraftaufbau. Naja, und auch sozusagen sein Eingeständnis, dass die Kernkraft vor der eigenen Haustür zwar auf Ablehnung stößt, dann er wieder wie die Windräder. Das ist durchaus korrekt. Aber er beharrt natürlich da auch wieder auf seiner persönlichen Sichtweise, dass halt die Atomkraft ja doch eine Perspektive sei. Und während er also bei Windkraftakteuren und Bürgern eine Entemotionalisierung einfordert, hat er gleichzeitig eine eigene Präferenz für die Kernenergie. Und das ist so ein bisschen, Doppelmoral. Ne? Er fordert etwas, was er dann selbst nicht einhält. Also mal drüber nachdenken, was eigentlich hier gesagt wird. Das natürlich, wir sind immer offen für den sachlichen Umgang, aber dann bitte auch wirklich durchziehen und nicht nur sagen. Ja, und dann bleiben wir gleich dabei. Ne? Also nächste Meldung, die wir mitgebracht haben hier, Sächsische vom 12. Juni, Überschrift, und ich halte mich ganz kurz, Sachsens Energiewirtschaft widerspricht Kretschmer beim Klimaziel. Wir erinnern uns an die letzte Sendung, Klimaziel nach Kretschmer. Können wir auf 2050 verschieben, ist ja nicht so wichtig. Und das, obwohl ja 2045 eigentlich schon viel zu spät ist. Hier eine klare Ansage von den Unternehmen, insbesondere NVIM und VNG werden hier zitiert. Und das ist das, was ich ganz am Anfang sagte, dass die Unternehmen halt sagen, wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen. Wenn die stehen, dann gehen wir als Firma auch ins unternehmerische Risiko. Und das ist halt, mit jeder neuen Bundesregierung besteht die Gefahr, dass sich etwas Grundlegendes ändert. Das ist tödlich für die Unternehmen, weil dann setzen die sich hin und dann harren die aus auf die Dinge, die da kommen, weil die nicht wissen, wie die planen sollen. Mehr dazu ist im Artikel. Und dann haben wir gleich ein schönes Beispiel, und das ist ja, wir haben ja wirklich nur ausgewählt. Ne? Wir hätten allein davon wahrscheinlich 10, 20 Artikel finden können. Schönes Beispiel, wie es schiefgehen kann.
Genau, wir reden nicht mal von Windenergie, wo ja der Widerstand noch viel höher ist. Wir reden von Solarenergie hier in dem Fall. Artikel aus der Sächsischen vom 11. Juni 25. Potenzieller Investor für Solaranlage zieht sich aus Reichstätt zurück. Also, Ortschaftsrat Reichstätt bei Dippoldiswalde hat sich am 8. Mai gegen ein Solarfeld gestellt. Und der Investor sagt, na dann halt nicht. Die Anlagen hätten jährlich rund 160 Gigawattstunden Solarstrom erzeugt, hätten also 60.000 Haushalte versorgt. Sollte eigentlich nur ein Boden mit geringer Bodenwertzahl gebaut werden. Also alles genau so, dass man auch sozusagen ökologisch verträglich baut. Und es hätte insgesamt über die Laufzeit von 30 Jahren wohl circa 9 Millionen Euro für den Haushalt Dippoldiswaldes bedeutet. Tja, aber wer nicht will, der hat schon.
Wir halten fest, Transformation sieht anders aus. Mhm.
Das finde ich ganz spannend. Zwar eine Short News, aber trotzdem, glaube ich, wird uns noch in den nächsten Jahren ganz schön beschäftigen. Und zwar geht es um einen Turm mitten in Dresden. Und zwar folgendes. Sächsische vom 7. Juni 2025. Sachsen-Energiepläne für Dresden. Passt ein 80 Meter hoher Wärmespeicher ins Stadtbild. Es geht darum, Andreas, wir waren ja Ende letzten Jahres in Dresden, einem der modernsten Kraftwerke Deutschlands. Und dort stand ebenfalls am Südrand von Leipzig ein riesiger Wärmespeicher, ganz modern. Und der soll eben jetzt auch in Dresden entstehen. Und zwar relativ zentral gelegen an der Nossener Brücke hinterm Hauptbahnhof und soll eben 80 Meter hoch sein. Mit so einer Verkleidung ist er gedacht, dass es ein bisschen spielerisch aussieht. Würde aber halt schon das Stadtbild Dresdens deutlich, also schon verändern, sag ich mal so. Ne? Und kann aber eben auch die Fernwärme hier vor Ort nochmal echt transformieren, weil man eben dann zu bestimmten Zeiten den überschüssigen Strom nehmen kann, damit diese Wärme abspeichern und dann eben klimaneutral oder möglichst klimaneutral wieder abgeben kann. Und das bis zu, also mit 2800 Megawattstunden kann man im Winter 4 Stunden die ganze Stadt versorgen, im Sommer fast 2 Tage. So, direkt im Stadtrat, darum geht es im Artikel, kocht eine Debatte hoch. Ich bin sicher, das wird in den nächsten Jahren hier in Dresden auch nochmal für Debatten sorgen. Ich finde es spannend. Ich finde es sehr spannend zu sehen, was daraus wird. Es ist ein nötiger Schritt, ein nötiger Baustein für Dresden, definitiv. Wir werden sehen, wie das hier ankommt.
Also ich persönlich finde die Debatte überzogen, sage ich ganz offen.
Ja,
meine Meinung. Natürlich, ich habe jetzt von der Visualisierung her, also schaut ruhig mal rein, den Link, den wir hier verlinkt haben, da findet sich in dem Beitrag auch ein Bild, wo man sozusagen diesen Turm eingezeichnet sieht. 80 Meter hoch, das ist genauso hoch wie die drei Schornsteine, die da jetzt schon stehen. Also so. Natürlich, er ist dann etwas breiter. Mhm. Da, ich weiß gar nicht, steht der Kühlturm noch? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Da stand ja auch ein Kühlturm mal, ne? Der war nicht ganz so hoch, aber dafür breiter. Also, und wo ich das erste Mal das Bild gesehen habe, ich musste erstmal wirklich schauen, wo soll es denn jetzt eigentlich sein? Ne? Also von der Silhouette her fand ich das jetzt nicht störend. Ich finde aber auch die Fragestellung in dem Artikel schon nicht so günstig. Ne? Also wir müssen uns damit auseinandersetzen, ob wir das brauchen und nicht, ob das schön ist. Ne? Also,
exakt, genau. Ja, so.
Gut, wir gehen weiter. Wir haben unsere Kollegin eingeladen, den nächsten Artikel vorzustellen. Ja, bei unserem nächsten Artikel geht es um das Thema Bürgerenergie und wie könnte es da anders sein, als dass wir unsere geschätzte Kollegin und Expertin für das Thema Bürgerenergie zu uns holen, die den Artikel vorstellen wird.
Genau, der Artikel heißt, wie Bürgerenergie die Energiewende beschleunigen kann und stammt von Astrid Aritz, die am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung arbeitet.
Genau, und das Ganze ist erschienen auf der Seite makronom.de vom 11. Juni diesen Jahres.
Der Artikel, der weist zu Anfang auf die Punkte hin, die die Energiewende bremsen. Das ist zum einen die fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung. Das sind auch die Netzengpässe, die entstehen durch den fehlenden Netzausbau und auch die Flexibilisierung auf Verbraucherseite. Und dann kommen die Rolle der Bürgerenergie ins Spiel, die mit dem EEG 2000 einen großen Auftrieb erfahren hat, weil eben viele Menschen gemeinschaftlich PV-Anlagen und Windenergieanlagen umgesetzt haben, auch auf Flächen, die einfach nur normalen Menschen gehören. Und die EU, die hat mit der Richtlinie der RED III die gemeinschaftliche Nutzung von erneuerbarem Strom explizit vorgesehen. Das wird landläufig als Energy Sharing bezeichnet, was aber Deutschland noch nicht praktisch umgesetzt hat. Und genau mit dieser fehlenden Umsetzung lassen wir hier die Potenziale der Bürgerenergie liegen. Das ist zum einen, dass der Ausbau nicht weiter vorangetrieben wird, weil den Menschen die Möglichkeit der Mitwirkung, der Teilhabe versagt wird. Und zum anderen auch, kann Bürgerenergie die Projekte umsetzen, die vielleicht nicht in dem Maß ökonomisch attraktiv sind, sodass große Akteure sich genau darauf setzen. Denn Bürgerenergie wirkt sehr regional und sehr vor Ort und auch die Finanzierung dieser Projekte erfolgt von vor Ort und wirken dann gemeinwohlorientiert und besonders in den Regionen, wo diese Projekte stattfinden. Und das zielt natürlich auch ganz besonders auf den dünner besiedelten ländlichen Raum ab, die dann eben auch Energiewendeprojekte selbst umsetzen könnten, wenn man Bürgerenergie stärker fokussieren würde. Ein weiterer Aspekt, den wir liegen lassen, wenn wir das nicht fokussieren, ist, dass Bürgerenergie auch sozial wirken kann. Denn das Mitmachen und die Teilhabe ist in der Regel sehr, sehr niedrigschwellig möglich. Und all diese Aspekte, also das Umsetzen von Projekten vor Ort in der Region, in der die Menschen eben leben und eine niedrigschwellige Teilhabe, stärken natürlich das Miteinander und damit auch demokratisches Verständnis und ein Verständnis für demokratische Prozesse. Und darüber hinaus natürlich zielt Bürgerenergie wie Energiewende ganz allgemein auf dezentrale Energieversorgung ab, die natürlich unabhängig macht vom Einkauf fossiler Energie, wo man Geld in die Hand nimmt, was dann nur wegfließt. Bürgerenergie sind erneuerbare Projekte vor Ort und wirken dann eben auch wertschöpfend vor Ort. Und in dem Artikel werden zum Schluss drei politische Forderungen abgeleitet, die genau diese Potenziale, die Bürgerenergie bieten kann, sozusagen adressieren, dass man die wirklich auch hebt und umsetzt. Das ist einmal im ersten Punkt eine Zielstellung für Bürgerenergie festzulegen, also ein Maß, was man erreichen möchte. Zweitens, diese Bürgerenergieakteure dann natürlich auch bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen zu adressieren und zu berücksichtigen, denn strukturell und finanziell sind Bürgerenergieakteure natürlich anders aufgestellt als große Konzerne beispielsweise. Und der dritte Punkt ist die digitale Vernetzung und Standards für Marktkommunikation. Das bedeutet, wir brauchen Smart Meter und wir brauchen darüber dann die Möglichkeit, netzdienliches Energy Sharing auch umzusetzen, sodass Menschen teilhaben können und trotzdem auch netzdienlich gearbeitet werden kann.
Ja, wunderbar. Christina, hab vielen Dank und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal.
Bis später.
Ja, Jonathan, damit Sachsen-Update Nummer 36 am Schluss. Ich möchte noch hinweisen auf die nächste Veranstaltung. Es wird ein Livestream sein, also wir werden vor Ort sein, im TGZ in Bautzen, 11. Bautzener Energieforum, Energiesicherheit durch die zentrale Energieversorgung. Schaut gern rein, welche Referenten, Referentinnen angekündigt sind. Und ansonsten klickt euch rein, wer nicht persönlich kommen kann. Ihr könnt natürlich auch gern nach Bautzen kommen, ins Technologiezentrum und live vor Ort dabei sein. Und für all jene, denen dies zu weit ist, die schalten sich in den Livestream rein. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.